Grüß Sie, mein Gast heute ist der Kollege Gerald Huber. Gerald, bei tief verschneitem Wetter wie heute, wo findest du Bayern da am allerschönsten?
Ja, wenn ich darüber nachdenke, Bayern ist ja überall schön, wirklich. Und das sage ich nicht bloß aus diplomatischen Gründen. Aber es ist schon mein, glaube ich, mein Heimatgäu, das tertiäre Hügelland. Das ist die bayerische Toskana. Wirklich wunderbar.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Gerald Huber, wortkundiger Bayer.
Und langjähriger Kollege, deswegen natürlich per Du. Schön, dass du da bist, dass du Zeit für uns hast. Das tertiäre Hügelland, ja, weil du gerade gesagt hast. Mhm. Also deine Stationen, über die wir sprechen werden in der Stunde, Landshut, Ingolstadt, München, das waren die großen, über die wir reden werden. Hast du nie mehr überlegt, tatsächlich in ein tertiäres Hügelland, also aufs Land raus, so gemeint, zu ziehen?
Ich hab lange Zeit total auf dem Land gewohnt, in einem Dorf mit 32 Einwohnern. Das war eine der schönsten Zeiten meines Lebens, eine der intensivsten Zeiten. Und ich habe sehr viel gelernt da.
Ja, Überlebenstraining oder?
Ja, das sagt natürlich der Städter. Ganz im Gegenteil. Ich bin da regelrecht aufgeblüht. Das war, wir hatten unser Haus da. Ich war ja Korrespondent in Ingolstadt zu der Zeit und habe aber in Ingolstadt nur 4 Jahre gewohnt. Und dann haben wir uns, eine Rückkehr ins Funkhaus damals nicht zur Debatte gestanden ist, haben wir uns nach einem Haus umgesehen und da haben wir ein altes Schulhaus renoviert. In einem kleinen Dorf mit nur 32 Einwohnern damals. Und das war toll. Das war mit tollen Nachbarn und tolle Erfahrungen. Wir die einzigen Leute, die keine Landwirte waren. Aber wir sind mit offenen Armen empfangen worden.
Also auf dem Land war auf alle Fälle, aber Alternative, Gott behüte, ganz raus aus Bayern, das wäre undenkbar gewesen, oder?
Das würde ich nicht so sagen. Also ich war auch nie der Vorzeige Bayer. Zudem habt ihr mich gemacht, so ungefähr. Ja, ich bin vielleicht der letzte übrig gebliebene alte BR-Redakteur, wenn man so will, der schon mit einem gewissen Patriotismus auf Bayern schaut, aber ich habe mich für die ganze Welt interessiert und tue es immer noch. Mhm. Aber natürlich, leben möchte ich vielleicht bloß in Wien oder irgendwo, wo man mich wirklich auch versteht.
Weil das wäre jetzt die Anschlussfrage gewesen, also im Außerbayerischen, du hast dich ja wahnsinnig viel mit Bayern, mit dem Wesen der Bayern und so weiter beschäftigt. Wo im Außerbayerischen hättest du überhaupt eine Seelenverwandtschaft finden können oder sagen wir die größte?
Ja, Wien wäre meine Hauptstadt. Berlin kommt da überhaupt nicht in Frage. Also Wien ist meine Hauptstadt, das ist mein Humor. Außerhalb dann tatsächlich des bayerischen Sprachraums wäre dann vielleicht Bologna oder Rom oder so interessant für mich.
Weil Wien zählt für dich fast noch zum Bayerischen.
Das ist der bayerische Sprachraum. Ja, genau. Ist ja auch, die reden ja auch bayerisch.
Ja,
sprachwissenschaftlich
gesehen. Ja, sprachwissenschaftlich gesehen, dagegen der Franke ist da weit draußen.
Auch nicht so weit. Wir zusammen, Altbayern, die Schwaben und die Franken, wir konstituieren ja Hochdeutsch. Aus unseren Sprachen ist ja das Hochdeutsche gemacht.
Das heißt, unser Dialekt ist das eigentlich Hochdeutsche?
Ja.
Aha.
Das habe ich jetzt schon 1000 Mal erzählt. Ich glaube, ich erzähle es jetzt nochmal.
Ja, bitte.
Also, es ist ja so, wir leben in Oberdeutschland. Oberbayern ist ja auch da, wo das Land hoch ist und die Flüsse fließen nach unten und dann unten ist dann Niederbayern. Ja?
Ja.
Und genauso ist es so in Deutschland. Unten bei normal Null, da liegt Hamburg eben in der norddeutschen Tiefebene und wir sind auf 500 Meter hier in München. Das ist das deutsche Hochland und hier wird das Hochdeutsche gesprochen. Im Norden wird das Niederdeutsche gesprochen und die Schriftsprache des Niederdeutschen ist niederländisch. Und wir haben das Hochdeutsche erfunden.
Und selbst wenn man es schon mal gehört hat, bei den 100 Malen, die Gerald Huber das schon erzählt hat, ist es jedes Mal wieder schön. Du hattest viel Gelegenheit, es zu erzählen. 40 Jahre fast hast du beruflich im BR verbracht, seit 1987. Jetzt seit kurzem Naja, so richtig im Ruhestand noch nicht. Also gerade bist du noch durch andere Studios gewuselt hier.
Hast ja, ich muss eine Nachaufnahme machen.
Mit welchen Gefühlen kommst du jetzt trotzdem vielleicht ganz anders in so ein Radiostudio?
Ja, ich schaue natürlich hier alles ganz anders aus. Ich bin ja,
also wir sind ja umgezogen gerade.
Genau, sagen, ja. Eben. Und wir sind umgezogen oder ihr seid umgezogen. Ich bin ja nicht mehr umgezogen. Mhm. Und es schaut anders aus und doch auch wieder vertraut. Ich meine, so ein Mikrofon ist mir vertraut, die Situationen sind mir vertraut, alles vertraut.
Aber macht denn vielleicht den Abschied auch ein bisschen leichter dann dadurch, dass das jetzt alles doch so anders ausschaut? Ja. Andere Wege und es ist alles kompliziert.
Ja, es ist alles kompliziert und dass man durch den Regen ins Studio gehen muss
zum Beispiel. Unfassbar.
Undenkbar.
Unfassbar, jawohl. Hast du dich auf die Zeit nach dem Job jetzt irgendwie vorbereitet?
Ja, eigentlich schon. Also nicht so, wie man das jetzt heute mit irgendwelchen
Coaches.
Vorbereitungen.
Coaching.
Ja. Genau. Nein. Aber ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie das ist. Und ich bin ja schon einer, der Angst hat, irgendwo in irgendwelche Löcher zu fallen, wenn ich keine Struktur mehr habe. Und deswegen habe ich eigentlich fast ein bisschen zu viel des Guten getan und mir ein bisschen zu viel aufgehalst.
Also dich selbst gecoacht sozusagen.
Ja, genau. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Sachen angenommen und gesagt, ja, mache ich jetzt alles. Ich habe auch gleich angefangen, zwei Zeitungen zu bestellen und jetzt hänge ich dann schon bei
Zeitungen. Ach so, weil du nicht mehr in der Redaktionszeitung lesen kannst.
Ja, so ungefähr.
Okay. Ja, so, jetzt will ich es wissen. Also ein Mensch wie du, wenn du Zeitungen bestellst du die auf Papier oder digital?
Natürlich Papier.
Ja, ich brauche
dieses hier.
Ja. Ja. Ist aber
und was rausreißen und was unterstreichen und so weiter und was physisch etwas zu haben, das ist doch ganz. Und ich muss wissen, also in der Zeitung, ich muss ja meiner Frau erzählen, das ist da gestanden rechts unten. Ja, also ich kann doch nicht irgendwie dann sagen, jetzt schaue ich in den Computer rein und Bildschirm ist dann aber rechts oben.
So liest ihr Zeitung, ja? Schau mal rechts unten.
Ja,
so. Das ist okay. Ja. Ist die noch aktiv? Die war ja in Ingolstadt jedenfalls, hat die mitgearbeitet im Korrespondentenbüro, glaube ich. Mhm. Ist die beruflich noch irgendwo engagiert? Oder?
Im Moment jetzt orientieren wir uns neu.
Wir orientieren uns neu. Das war aber jetzt schon eine sehr diplomatische Antwort.
Ja, war sehr diplomatisch.
Sehr diplomatisch, großartig. Also, das heißt, es ist noch lange nicht alles gesagt und noch alles erzählt, weil du hast Bayern ja noch nicht durcherzählt, auserzählt und richtig abgearbeitet. Kann man wahrscheinlich gar nicht, oder?
Nein, das kann man natürlich nicht. Und ich will ja auch nicht nur Bayern erzählen, ich erzähle ja von der ganzen Welt und mich hat auch immer die ganze Welt interessiert. Ich habe es nur immer am Beispiel Bayerns gemacht, weil ich mich da halt auskenne, weil das meine Heimat ist. Und letztendlich, also ich war in Bayern natürlich überall, ich habe jedes Feld beackert, aber wenn man das Bild des Ackerns nimmt, wenn man tief genug ackert, dann kommt man wirklich auf die wahren Schätze. Also man muss in die Tiefe gehen bei den Dingen.
Und die hebst du jetzt?
Ja.
Okay. Ist das was, wo du sagst, tatsächlich, das ist jetzt ein Gewinn, ein Qualitätsgewinn, tiefer graben zu können, als du es, ich meine, man kann ja nicht sagen, dass deine ganzen Wortklaubereien, deine ganzen Rubriken, dass das jetzt nicht tief gegraben
ist? Nein, natürlich nicht. Aber ich sage ja nur, wenn man weiter tief gräbt, tun sich immer weiter neue Schätze auf. Und das Schönste dabei an unserem Beruf, glaube ich, ist die Chance, so unglaublich viel zu lernen. So unglaublich viel mit Menschen zusammenzukommen und mit Menschen zu tun zu haben und von denen zu lernen, das war der größte Gewinn meines Lebens.
Wenn du jetzt aber sagst, das Schönste an unserem Beruf, dann klingt das nicht so, als ob du es wirklich schon verinnerlicht hättest, dass das mit dem Beruf jetzt dann...
Naja, Journalist bleibt man immer irgendwie und Historiker bleibt man auch immer irgendwie, ja.
1:1, der Talk heute mit Gerald Huber, Jahrgang 1962 aus Landshut. Wer sich so sehr mit bayerischer Geschichte beschäftigt hat wie du, der wird auch die eigene Familiengeschichte kennen. Muss sein.
Ja, leidlich.
Also wie weit kannst du die Hubers, mit Huber ist ein schwieriger Name.
Ganz schwierig, natürlich.
Kann man die weit zurückverfolgen?
Ja, also meine Mutter hat es schon gemacht und wir sind da so Ende des 18. Jahrhunderts, da hört es dann irgendwann auf, weil es einfach zu unübersichtlich wird. Aber wir wissen, der Hof, aus dem meine Familie ursprünglich mal gekommen ist, das war auch ein Hafnerhof. Es hat da in der Umgebung von Landshut gibt's ja wunderbare Tonvorkommen und es hat eine sehr berühmte Hafner Dynastien gegeben da, also Töpfer.
Danke, ich wollte gerade fragen.
Das bayerische Wort für Topf ist Hafen.
Hafen.
Ja, Also woanders meint man, da fahren Schiffe drin rum, aber bei uns wird in einem Hafen gekocht.
Okay. Ja. Und was ist Huber dann eigentlich?
Der Huber ist ja der Besitzer einer Hufe. Eine Hufe oder Hube. Und das ist ein halber Hof. Ein halber Hof. Ah. Also der Meierhof war der ganze Hof, der hat meistens dann am Kloster gehört. Oder
Thomas Meierhöfer, der war also weiter als du.
Der Meier heißt, kommt ja von Lateinisch Maior, das ist der Verwalter. Der war nicht der Besitzer. Der war der Verwalter für ein Kloster oder für einen Fürsten. Der Huber war Besitzer eines Hofes. Und der Huber und Konsorten, die sind dafür verantwortlich, dass die Bayern so besonders selbstständig sein wollen, immer frei sein wollen. Die sind frei, Bauern gewesen, nie Untertanen.
Und da spürst du dich sehr in der Tradition?
Ja.
Ja, schon. Selbstverständlich, frei, ein bisschen aufmüpfig vielleicht.
Ja, natürlich. Ja.
Keine Untertanen.
Richtig.
Okay. Aber das mit dem halben Hof, das war, sagst du, Ende des 18. Jahrhunderts. Das heißt, bei den Eltern dann nicht mehr direkt.
Wie bei den Eltern?
Mit dem Beruf.
Also natürlich nicht mehr, nein. Das war schon zu Zeit meines Urgroßvaters. Anders, mein Urgroßvater war Trambahnschaffner in Landshut. Der hat aus dem Hof gestammt, ist dann nochmal zurückgegangen und so weiter. Mein Großvater ist dann aufs Land, der hat Schmied gelernt in der Stadt, ist dann aber aufs Land gezogen, weil da seine Kundschaft war und der hat einen Schmiedebetrieb gehabt.
Das heißt, die Geschichts- und Bayern-Begeisterung kommt gar nicht von der Familie eigentlich?
Doch, natürlich. Doch, schon. Also in dieser Hafener Familie hat es, weil die hatten Geld, was ja sonst in landwirtschaftlichen Familien eigentlich nicht so der Fall war, da hat es immer Bücher gegeben. Und da hat es immer auch Bücher gegeben, die sich mit der Geschichte Bayerns, also natürlich auch Zeitschriften, aber auch Bücher. Ja.
Okay, so kam das dann hin. Und du hast ja dann auch sehr bald selbst angefangen, noch nicht direkt Bücher zu schreiben, aber einen Fortsetzungsroman. Mit 11 Jahren, die erste eigene, überall steht es, mit 11 Jahren die erste eigene Zeitung in Landshut rausgebracht. Wie hat die ausgeschaut?
Naja, also das war eigentlich ein Blatt Papier. Unser Pfarrer, also wir waren zwei Ministranten, unser Pfarrer hat das auf einer Seite mit Wachsmatrize gedruckt.
Quasi. Wachsmatrize, das waren diese blauen Dinge, die so furchtbar gestunken
haben. Nein, das war das mit Spiritus, die haben noch Spiritus.
Ja, genau. Ja,
aber die Wachsmatrize war dann schon neuer. Das war tatsächlich, hat man mit der Schreibmaschine Löcher in die Wachsschichten eingestanzt. Und dadurch, wie es genau gegangen ist, das hat nicht so gestunken jedenfalls.
Okay, und da hast du eine Zeitung gemacht?
Ja, genau, eine Seite und dann haben wir mal eine Sommersonderausgabe gemacht, die war doppelseitig, hinten und vorne bedruckt.
Und da war der Fortsetzungsroman schon drauf, der erste?
Ja, ja, aber das war irgendwie so eine Fünf-Freunde-Geschichte, irgendwie so verschnitten natürlich.
Gibt's die noch? Die Zeit.
Ja, ich müsste mal suchen zu Hause. Ich habe natürlich einen gesammelten Jahrgang. Ein knapper Jahrgang ist es geworden.
Super. 60er, 70er Jahre groß geworden. Welche Poster waren über dem Bett?
Ich kann mich erinnern, dass ich die Beatles in ihrer Endphase, das war so erstmals bewusst, so ganz gut gefunden habe. Als Fünfjähriger habe ich gesungen wie der Heinti, hat meine Oma immer gesagt.
Ja.
Ansonsten habe ich, also Obladi, Oblada, das ist mein Begriff. Dann Albert Hammond, Crocodile Rock, Anfang der 70er, das habe ich schon ganz toll gefunden. Und dann Beatles sind es irgendwie geblieben, die Stones sind dazu gekommen und heute hängt immer noch der Zappa bei mir auf dem Klo daheim.
Auf dem Klo, Gott sei Dank. Also ein paar von den Postern sind noch übrig anscheinend. Dann war es ein bisschen später und nicht im Bereich Musik, aber dann war es für viele aus diesen Jahrgängen so, dass Franz Josef Strauß so eine Kristallisationsfigur war eigentlich, so schon ansatzweise bevor er Ministerpräsident geworden ist, in 78, da warst du gerade 16. Da fängt man auch gerade so ein bisschen an, politisch zu denken. War das bei dir genauso?
Ja, natürlich war das genauso. Und weil natürlich alle links waren, deswegen war ich auch links. Und wir waren alle irgendwie gegen den Strauß, wobei ich gar nicht gewusst habe, genau wie das, warum ich da dagegen war. Aber ich wollte halt auch dabei sein. Letztendlich. Und ich war sehr politisch. Also viele Leute, die mich heute kennen, sagen, das war aber ein weiter Weg.
aber Hippie hat dich nicht mehr wirklich.
Ja, erreicht. Doch. Ne, wir waren heute die klassischen Müslis.
Müslis.
Also ja. Bundeswehrparker, lange Haare und so weiter. Ja, also ganz klassisch.
Was du vor allen Dingen auch erlebt hast, und das finde ich schön, dass du gerade das Bild machst von den Müslis, weil wenn man sich an die Zeit zurückerinnert und jetzt eben die ganze Spanne bis heute anschaut, so das Bild von Bayern, hat sich ja seitdem wahnsinnig geändert, oder? Also irgendwann mal kam ein Laptop und Lederhose oder wie auch immer. Aber siehst du das auch so, dass Bayern früher was vor 40, 50 Jahren was völlig anderes war, als es heute ist, vom Image her?
Also, das Image kann ich gar nicht so beurteilen, weil ich war ja immer drin gesteckt in Bayern. Ich bin ja Bayern oder ein Teil von Bayern. Also ich sehe ja, genauso wie der Mensch sich selber ja sieht, er entwickelt
sich. Aber es gab eine Zeit, wo es zum Beispiel uncool war, in der Lederhosen aufs Oktoberfest zu gehen.
Na, natürlich, also bei uns war natürlich.
Oder bayerisch zu reden überhaupt. Oder überhaupt aus
Oktoberfest. Das war bei uns überhaupt keine Frage, weil bayerisch zu reden, das haben alle Gymnasiallehrer bei uns so gemacht. Das war bei uns in Landshut damals noch üblich. In München ist das schon erodiert damals. In Landshut ist es heute auch ganz anders natürlich. Es hat sich viel gewandelt in der Zeit, das ist keine Frage. Aber ich kann gar nicht so sagen, dass sich meine Sicht auf Bayern gewandelt hätte.
Mein
Bild von Bayern. Aber natürlich mag sein, dass sich das Bild von Bayern in der Welt deutlich gewandelt hat. Aber das beginnt ja auch schon 1972 mit den Olympischen Spielen.
Ja, ganz genau.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Gerald Huber, unser langjähriger Ingolstadt-Korrespondent.
Das war ab 94. Es hätte vorher noch was Anständiges aus dir werden können auch. Also weil das Studium Geschichte, Sprachwissenschaften, es hätte Lehrer, wäre doch auch möglich gewesen.
Naja, Lehrer war eigentlich nie, ich habe nie auf Lehramt studiert, aber ich wollte Archivar werden.
Archivar?
Das war schon eigentlich so mein Ziel. Es gibt ja fast nichts Spannenderes als die Geschichten, die mit dem Leben zu tun haben, aus vergangenen Zeiten, ja, die im Archiv schlummern.
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Es gibt auch, glaube ich, Leute, die meinen, Archivar, viel langweiliger geht's nicht.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Weil man hat unmittelbar mit dem Leben von Menschen in der Vergangenheit zu tun. Und wenn man das lesen kann und sich damit auseinandersetzen kann, da kann man wahnsinnig viel lernen.
Also Bayerisches Staatsarchiv, das wäre eigentlich
zum Beispiel,
das,
ja,
das wäre Karriereziel gewesen.
Ja, sowas. Oder auch irgendein Stadtarchiv und so weiter. Das Problem war, dass es irgendwann mal die Heuristik für die Doktorarbeit zu lang mir erschienen ist. Mhm. Und ich habe zu der Zeit eben schon beim BR einen Studentenjob gehabt. Und,
das heißt ja. Aber, der Rundfunk war zunächst Zufall und nicht Berufsziel.
Nein, das war kein Berufsziel, obwohl ich journalistisch tätig war vorher schon. Ich habe unmittelbar nach dem Abitur habe ich schon auch für die Landshuter Zeitung Gerichtsreportagen geschrieben zum Beispiel. Ich habe solche Sachen immer gemacht, auch für eine größere Landshuter Stadtzeitung dann auch noch geschrieben. Und so, ja.
Aber der Studentenjob beim Hörfunk, was war das? Oder beim Rundfunk?
Das war Programmauskunft damals.
Programmauskunft.
Also man konnte entweder Sprecher sein oder in die Programmauskunft gehen. Und über eine Kommilitonin bin ich in die Programmauskunft gekommen. Und das war wirklich altes Radio damals. Und das hat so damals
was Bereich. Hat die Programmauskunft, Entschuldigung, es war vor meiner Zeit, was hat die Programmauskunft, sie hat es Auskunft über das Programm gegeben, okay.
So ja, genau, also wenn die Redaktionen nicht im Haus waren.
Ja.
Und damals war ja, man muss sich vorstellen, es hat kein Wikipedia gegeben, gar nichts dergleichen. Mhm. Und man hat beim Rundfunk angerufen, wenn man zum Beispiel zusammengesessen ist und gesagt hat, wir waren der erste bayerische König.
Ach so.
da haben wir angerufen und da haben wir natürlich solche Leute brauchen können wie mich. Und wir haben zum Beispiel ARD-Nachtprogramm, haben wir die ganze Nacht durch, immer donnerstags war das, hatten wir ARD-Nachtprogramm, Bayern 1, da war alles auf alle Sender Deutschlands auf Bayern 1 geschaltet. Da haben wir die Fernfahrer gehabt, die angerufen haben von unterwegs damals.
Das hat es damals schon gegeben.
Ja, das schon. Aber wir haben natürlich auch die Alkoholikerin aus dem Münchner Westend gehabt, die sich in George Costia verliebt hat und das haben wir auch gehabt.
Naja gut, aber das bereitet ja dann eher auf einen Beruf als Psychiater.
Telefonseelsorger.
Oder Telefonseelsorger hin. Als zum Redakteur. Bist du da dann richtig irgendwie entdeckt worden?
Ja, also der Chef der Programmauskunft, das war der war blind. Mhm. Ist ein typischer Beruf im BR, Radio-Leute oder beziehungsweise Blinde, für die ist ja Radio das wichtigste Medium. Mhm. Und der hat meine Stimme gemacht und er hat gesagt, ich höre sie im Programm. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, machen Sie doch mal eine Hospitanz. Und dann habe ich Hospitanz gemacht und bin hängen geblieben.
Und seitdem nicht mehr so richtig rausgekommen?
Naja, ich habe halt mein Studium dann fertig gemacht und bin heute beim BR geblieben.
Bist beim BR geblieben. Und dann ein paar Jahre später eben nach Ingolstadt als Korrespondent geschickt worden oder abgeordnet worden. Mhm. 13 Jahre lang. Auch das muss man sagen, also 94, das war damals noch quasi Neuland, oder?
Quasi, ja, es hat schon Leute gegeben. Also es gibt einen uralt Korrespondenten, der heute noch tätig ist, der Harald Mitterer. Das war einer der allerersten. Mhm. Wir sind so nach und nach, dann sind Büros aufgemacht worden. Und ich war damals in der Redaktion Oberbayern bei Michael Stiegler. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und der hat uns auch nur ungern ziehen lassen. Und damals hat man die Regionalkorrespondenten, aber vielleicht, glaube ich, von Seiten der Regionalfürsten, die solche Leute waren, wie der Michael Stieger, ein bisschen skeptisch gesehen. Und dann hat er gesagt, ja, also er will dann aber jemanden haben, mit dem er sich gut versteht. Mhm. Und also Ingolstadt, einer der wichtigsten, der größten Stadt in Oberbayern, mhm, außerhalb Münchens.
Wie hat man das früher gemacht, davor? War da, aus München sind es dann immer Kreuzfahrten hin und, also Sternfahrten, ja, hin und her gemacht? Ach so. Und dann kamt ihr und habt euch niedergelassen. Das klingt so, als wärst du da aber auch vergleichsweise selbstständig gewesen. Und auch wieder, was du vorhin gesagt hast, kein Untertan, wie man vielleicht möglicherweise, mhm, manchmal im Apparat, im Funkhaus ist, sondern schon ein kleiner, du ja dann auch Regionalfürst.
Ja, natürlich. Wir haben, obwohl wir damals freie Mitarbeiter waren, wie die meisten, waren wir dann doch die ersten Ansprechpartner, die ersten BR-Ansprechpartner natürlich. Wir haben auch repräsentiert in einer gewissen Weise. Und so ein Studio aufbauen ist keine leichte Sache. Mhm. Also man muss sehr viele Kontakte knüpfen und ja, das liegt mir aber irgendwie. Und ja, also es war wirklich die wichtigste Zeit meines Lebens.
Und du hattest die Wahl, Traunstein oder Ingolstadt. Jetzt wirst du einen von beiden, jetzt musst du Traunstein, es gibt's nicht mehr mit.
Niemand muss
jetzt beleidigen.
War wirklich, ich will niemanden beleidigen. Es war wirklich eine ganz schwere Wahl. Mhm. Traunstein und so, das ist das Hinterland meiner Heimat sozusagen. Da bin ich als Kind schon immer hingekommen und ich habe es geliebt. Ich habe mich dann für Ingolstadt nur deswegen entschieden, weil Ingolstadt natürlich als größere Stadt und vielleicht im Umfeld mit Audi und so weiter, mhm, natürlich die vielfältigeren Möglichkeiten.
Und du hast es geschafft. In deiner Zeit in Ingolstadt ist Audi zum Weltkonzern geworden. Die wollte früher, als du hingegangen bist, waren die noch relativ klein. Na, relativ klein nicht, aber
450.000 Einheiten hat es geheißen, haben es verkauft in meinem Ankunftsjahr. Ich weiß es noch wie heute. Und heute sind wir, glaube ich, ist Audi bei immer noch 1,5 Millionen.
Haben die sich ausreichend bei dir bedankt?
Ich glaube, ich war es nicht.
In Ingolstadt warst du nicht nur mit Audi tätig, sondern hast auch ganz andere total interessante Sachen entdeckt, nämlich eine ganz besondere Weihnachtskrippe, weil du warst ja immer parallel weiter, nicht nur in der Tagesaktualität. Klar, hast du viel gemacht da im Korrespondenten, aber du hast ja immer weiter auch geforscht und Heimat entdeckt.
Ja, mich hat ja Kulturgeschichte weiter interessiert. Ich habe auch immer noch lange Sendungen für Bayern 2 gemacht, mhm, in der Zeit und da habe ich auch mal eine Geschichte darüber gemacht, über die Erfindung der Weihnachtskrippe quasi in Bayern. Und Bayern ist da ganz vorn dran und Ingolstadt am aller vorn dransten, wenn man so will. Da haben die Jesuiten im Verein mit den Wittelsbachern, die an der Ingolstädter Universität, der heutigen Münchner LMU, studiert haben, die haben dort die Weihnachtskrippe erfunden, zumindest für nördlich der Alpen.
Erfunden?
Quasi, oder eingeführt.
Weil?
Ja, es, wenn man ein bisschen ausholen, man muss ich ein bisschen ausholen. Also im Spätmittelalter war es üblich, Weihnachtsspiele, Theater aufzuführen in den großen Kirchen. Und da haben sich dann die Reformatoren, aber auch natürlich, also die Reformer, auf der einen Seite die Reformatoren, Luther und so weiter, aber auch natürlich die Jesuiten haben sich darüber aufgeregt, dass da einfach Betrunkene in der Kirche waren, dass dazugegangen ist und so weiter, dass das für ein Gotteshaus unwürdig sei. Und dann hat man dieses Theatrum Sacrum ganz simpel verkleinert und mit Holzfiguren, die nicht schwitzen und die nicht betrunken sind, und so weiter, nachgestellt.
Und so entstand die Weihnachtskrippe.
Die Weihnachtskrippe. Und das ist eine Urform unseres Theaters, wenn man so will, unseres heutigen.
Und auch das hast du dann gleich in einem Buch festgehalten. Es gab dann ich glaube, war das der größte Erfolg, dieses 12.000 Jahre?
Ja, das ist mein Opus Magnum. 12.000.
Opus Magnum, 12.000 Jahre Weihnachten.
Ja, genau.
Von Gerald.
Also da geht es um Weihnachten generell, nicht bloß um die Krippe.
Ist schon klar. 1:1 der Talk heute mit Gerald Huber, unserem früheren Kollegen, der auch in seiner Zeit als Korrespondent in Ingolstadt, aber Landshut Landshut lange noch treu geblieben ist. Also soweit ist er auch nicht. Und auf der Landshuter Hochzeit weiter treu geblieben ist.
Ja, natürlich. Also die hat mich ja sehr geprägt. Ich kann mich jetzt zum ersten Mal erinnern an die Landshuter Hochzeit 68, da war ich 6. Da habe ich einen eisernen Ritter gesehen und ich wollte Ritter werden. Und das war auch vielleicht auch der Grund für meine wirklich Geschichtsbegeisterung dann.
Hat es denn geklappt, das Lebensziel Ritter bei
der Landshuter? Nein, das hat nicht geklappt.
Aber du hast bis 2007, wenn ich das richtig weiß, hast du mitgespielt?
Ja, in verschiedenen Rollen, aber die letzten 20 Jahre war ich immer im Festspiel. Das ist ja ein Theaterstück im Rahmen der Landshuter Hochzeit, wo die Hintergründe erzählt werden dieses Festes. Und habe ich ja eine getragene Rolle gehabt.
Ja, ja. Aber nicht
Narr,
Ritter.
Narr.
Narr. Ja. Besser als Ritter.
Ja, die Leute haben immer gesagt, das passt zu dir.
das ist der. Ja, und dann 2007 aufgehört. Es wäre ja nächstes Jahr 2027, wäre ja wieder eine. Jetzt hast du ja Zeit.
Ich hätte Zeit natürlich, aber es hat alles seine Zeit. Und es gibt eine Zeit für die Landshuter Hochzeit und es gibt für viele Dinge Zeiten. Ich habe ich bin jetzt alt genug, dass ich nicht mehr so viel 3 Wochen lang wirklich nachfeiern.
3 Wochen lang nach.
Es ist irr. Ich glaube, ich würde es gar nicht mehr aushalten.
Außerdem gibt es sicher genug andere Projekte, das hast du ja vorhin schon gesagt. Was dich immer sehr interessiert hat und wahrscheinlich auch weiter tut, ist die bayerische Wortkunde. Wir haben ja ein paar Kostproben jetzt schon gehabt in dieser Stunde, in diesem Gespräch. Das ist ja was. Das lernt man, natürlich kann man es irgendwo lernen, aber es ist ja nicht unbedingt im Pflichtprogramm beim Sprachwissenschaftsstudium.
Etymologie. Also es ist letztendlich schon das Interesse generell, nicht nur fürs Bayerische, sondern generell für die Herkunft von Wörtern. Und es ist ja hochinteressant, was die für Geschichte haben, wie wir, weil Sprechen ist ja unser wichtigstes, und der wichtigste Bestandteil unseres Ichs. Wir können uns ja nur so weit erinnern, soweit wir Gedanken hatten, und diese Gedanken entstehen durch die Worte, die wir erwerben. Deswegen, also an unser erstes Jahr im menschlichen Leben können wir uns nicht erinnern, weil wir noch nicht sprechen konnten. Ja. Das entwickelt sich allmählich und da sind wir ganz nah am Menschen und unserem eigenen Ich.
Und was ist da wirklich spezifisch bayerisch? Also kann das Bayerische irgendwas, was keine andere Sprache kann, wenn du da so geschaut hast?
Ja, ich habe mich natürlich fürs Deutsche generell interessiert, aber wenn du mich so fragst, was das, also Bayerisch ist eine indoeuropäische Sprache wie viele, aber es unterscheidet vom Deutschen zum Beispiel, wenn du kannst, Konjunktionen werden mitkonjugiert. Also mitgebeugt.
Beug mal eine.
Ja, das haben wir jetzt gedacht.
Ja, das tut mir leid.
Wirst schon wieder ausschaust.
Aha.
Wirst schon wieder ausschaust.
Statt wirst schon wieder ausschaust.
Wie du schon wieder ausschaust. Ja. Aber das wirst ist nicht eine Abkürzung des Du.
Nicht?
Nein.
Hätte ich jetzt gewettet, okay.
Sondern das ist die zweite Person Singular, die sozusagen die Endung des Verbums annimmt. Du ausschaust, wirst ausschaust. Ja.
Obwohlst, ja.
Schä bist.
Schaust aus.
Obwohlst, schä Satz.
Obwohlst, schä Satz.
Obwohlst, schä, in der zweiten Person Plural. Obwohlst, schä Satz.
Seits.
Ja, genau.
Seits.
Ja. Schwierig.
Gibt's, wenn wir da sind.
Also, Entschuldigung, das kann das Deutsche nicht. Ja. Niederländische kann das zum Beispiel, und da ist Bayerisch sehr nah am Niederländischen.
Aber wenn wir da jetzt sind, gerade bei den Beispielen, die du gesagt hast, hast du eine Erklärung oder kann man das phonetisch vielleicht irgendwie erklären, warum Bayerisch eigentlich so die Parade- oder Lieblingssprachfärbung in Deutschland ist? Immer wieder in allen Umfragen heißt es, Bayerisch ist der schönste Dialekt, jetzt wirklich in keine Ahnung, mit Sächsisch, mit weiß der Geier was. Aber immer schneidet Bayerisch, gerade dieses Oberbayerisch, so weit vorne.
Ja, das hängt einfach damit. Nein, das hängt da. Es gibt vielleicht zwei. Gut, also eines mit einem Augenzwinkern. Das eine ist ganz einfach: Bayern ist das Tourismusland gewesen, klar, immer. Ja. Und die Leute sind da hingefahren oder zu uns hergekommen und haben dann verbinden positive Erinnerungen damit. Was aber mit dem Augenzwinkern vielleicht auch ganz interessant ist, dass man im Norden die Zähne nicht auseinanderbringt. Man redet halt so durch die Nase. Man hört auch, dass das alles durch die Nase geht. Ein Sänger kann so nicht singen.
Ach doch.
Das singen mittlerweile auf Bayern 2 singen sie alle so. Aber wir haben natürlich alle diese südliche, offene Belcanto, die Belcanto-Stimmen aus dem romanischen Raum, ja, aus Italien quasi auch. Wir handeln unsere Konsonanten so wie die Italiener und weich. Und ich glaube, das ist angenehmer.
Mir gefallen beide Erklärungen, die mit und die ohne Augenzwinkern. Okay. Sind wir beide recht. aber weil du von Tourismusland und so weiter, Klischees und so, dass du dich ausgerechnet auch ums Bier so gekümmert hast. Also da hast das war nach dem Opus Magnus, kommt, glaube ich, das Bier dann
Magnum,
gleich als zweites
Mal. Magnum.
Opus Magnum. Ist für mich ist Neutrum. Eis.
Neutrum.
Egal. Wurscht. Bier. Auch in einem Bühnenprogramm. Wann hast du angefangen, da aufzutreten, zusammen mit der Akkordeonistin Maria Reiter?
Die Maria Reiter ist die großartige Begleiterin für solche Wortmusikprogramme. Und das war 2013. Entschuldigung. 2013. Und die tritt ja mit allen Großen auf. Ich habe sie quasi geerbt von Wolf Euber, der ja auch hier bei uns im Haus war, einer der großen unserer Voices, wie wir immer gesagt haben, die großen Stimmen des BR.
Wir hören einfach mal kurz rein, was da passiert, weil da sprichst du nicht nur, du singst auch, dann wie wir gleich hören werden. Kurzer Ausschnitt aus dem Programm.
Ist es nicht an der Zeit, sich einzugestehen, dass der Mensch seit ältesten Zeiten den Kollektivrausch braucht, ihn sucht und immer wieder findet? Deshalb müssen wir auch weiterhin jeden noch so kleinen Anlass nutzen, ein Fest zu feiern und uns an und miteinander zu berauschen.
Der Wein, der stärkt die Glieder, der Shampoo steigt den Kopf, der Punsch, der wirft die nieder, der Schnaps packt die beim Schopf, der Tee, der macht nur einen Hitzen, Kaffee, der Rektor auf. Auf Glühwein muss man schwitzen, kein Wasser macht man drauf. Auf alle die Getränke ganz gern verzichten wir. Bringt unser Masterl gutes, echtes, ziffliges, schmackiges, frisches Bier. Bringt unser Masterl gutes, echtes, ziffliges, schmackiges, frisches Bier.
So zwischen Couplet und Heurige, auf dem Heurigen.
Ja, das war natürlich, Bierprogramm ist ein Mitsing-Programm mit Wirtshausliedern und so weiter. Das ist ja auch schon ein bisschen älter, es ist gar nicht mehr wahr, fast. Wir führen es zwar ab und zu noch auf, aber heuer machen wir für die Bayerische Landesausstellung eine kleine bayerische Musikgeschichte. Da singen wir uns quer durch die bayerische, von den Minnesängern bis Mozart und bis
Billy Michel. Willi Michel. Ja. Wie es der Teufel will. Gibt es eine Geschichte von Gerald Huber und Willi Michel?
Gibt's. Ja, natürlich. Ja, ich habe den kennengelernt, da war ich noch 16 oder so. Zirkus Gammelsdorf, das war in der Umgebung von Landshut ein ehemaliges Landkino, und da sind sie alle aufgetreten, die ganz Großen, damals Großen, und es waren natürlich unsere Helden, der Willi Michel. Ich habe ihn später natürlich als Redakteur hier kennengelernt, wir haben eine Sendung mit ihm gemacht, Mein München. Da gibt es natürlich schon auch Geschichten zu erzählen.
Ja, komm, jetzt drück dich nicht.
Eine
Willi Michel-Geschichte.
Naja, der Willi Michel, der hat sich schon gefreut, wenn er Honorar bekommen hat für einen Auftritt, auch im Radio. Und das haben wir dann so gemacht, dass halt ein Festangestellter, der kein Honorar dann bekommt, halt ein Honorar, beziehungsweise kein Honorar gebraucht hat. Und das kriegt dann der Willi Michel dafür, dass er uns dann sein München zeigt. Mhm. So war die Idee. Und dann wollte er das ganze Honorar gleich am Anfang. wir haben uns dann schließlich darauf geeinigt, dass er ein Viertel vorher kriegt und dann den Rest nachher. Und dann hat mir der Kollege gesagt, der dann das Interview mit ihm gemacht hat, naja, da war dann die Lust schon wieder ein bisschen kleiner.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Gerald Huber. Erzählt Geschichten aus der bayerischen Geschichte.
Hättest du eine Epoche in der bayerischen Geschichte, in der du lieber gelebt hättest als heute?
Nein. Ganz einfach. Also ich schätze sehr, sehr, wirklich sehr die medizinischen Aspekte, unter denen ich leben darf und alt werden darf und so weiter. Und ich, das ist also natürlich, aber so romantisch war ich war als Kind, wollte ich natürlich auch unbedingt im Mittelalter irgendwie leben. Aber,
der Ritter, da war er wieder.
Ja, ja. Aber nein, wenn ich ehrlich bin, nicht.
Es kommt ja auch sehr darauf an, als was.
Also ja, genau.
Im Königreich als König ist okay.
Ja, oder im 19. Jahrhundert als Großbürger ist ja alles in Ordnung, aber das waren halt nicht viele.
Mhm.
Ja, und ich, die harte Bauernarbeit, man, schön ist die Bauernarbeit sicher, aber sie war sehr hart. Ich weiß nicht, ob das was für mich gewesen wäre.
Okay, dann bleibe also im 21. Jahrhundert im Zweifel. Wenn du dir umgekehrt einen längst verstorbenen Bayern raussuchen könntest für ein Interview, wir machen manchmal so unterirdische Interviews hier bei uns auch im Programm, wer wird dich am meisten interessieren?
Also befragt, theoretisch habe ich ja schon viele. Und ich habe auch Sendungen gemacht, wo man damals noch mit Spielszenen die Leute tatsächlich antworten hat lassen. Also vor der künstlichen Intelligenz. Aber nein, wenn ich da jetzt so genau überlege, ich glaube, ich würde meinen Urgroßvater fragen, wie das so war als Trambahnschaffender, zuerst bei der Trambahn und bei der Pferdebahn und dann bei der elektrischen in Landshut.
Ah, diese Umstellung.
So ja, die Umstellung. Hat weil das war ja damals auch schon so, genauso wie heute. Ja.
Wann war das?
Wann es genau war, wann die Pferdebahn auf die elektrische umgestellt worden ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Anfang des 20. Jahrhunderts, aber wann genau, weiß ich jetzt nicht. Mein Großvater ist dann 1904 geboren. Ja, das muss so um die 18. Jahrhundertwende gewesen sein.
So. Ja. Okay, also das wär die wichtigste Frage.
Ja, das würde mich auch interessieren, weil da kann ich ja, also und ja, mit dem könnte ich mich tatsächlich nur unterhalten. Schwieriger wäre es ja tatsächlich, mit im Mittelalter mit jemandem zu reden.
Weil die da ganz
weil
anders
die Sprache kann. Ja andere war.
Aber die,
oder auch die Denke ist natürlich.
Ja, die Denke schon, aber wie weit kannst du, oder was würdest du sagen, wie weit könnten wir uns verständigen in die Vergangenheit rein? Also 1700,
ja,
wen wird man noch verstehen?
Ja. Also wir müssten uns sehr anstrengen. Ich glaube, ich wäre, um jemanden aus dem 18. Jahrhundert tatsächlich gut zu verstehen. Und im Mittelalter, also passiv, also hören, schwierig. Also man könnte natürlich möglicherweise einen Modus vivendi gemeinsam finden, aber auf Anhieb wird schwierig.
Und es ist ja dann auch schon so schwierig. Ich habe mal gelesen, die Huldigungen, die König Ludwig I. entgegengebracht worden sind bei seiner Hochzeit, also Gründung Oktoberfest und so weiter. Mhm. Wenn du diese Texte liest, also du greifst dir an den Kopf, was damals alles die dem hingeworfen
hat. Naja gut, die waren natürlich fürs Schreiben geschrieben. Wir haben alle gelernt, dass wir fürs Hören schreiben und das ist natürlich ganz was anderes.
Mit dem Radio haben sie es damals noch nicht so gehabt. Ja. Hast du ein bayerisches Lieblingswort bei all deiner Wortkunde?
Das werde ich tausendmal gefragt.
Natürlich.
Jedes Mal.
Ja,
jedes Mal.
Entschuldigung.
Und ich will ja,
wenn ich es nicht frage, dann mache ich doch was falsch.
Ja, und jetzt darauf habe ich mich vorbereitet.
Gott sei Dank.
Ja, natürlich.
Nie wird diese Frage.
Weil es gibt natürlich tausend bayerische Lieblingswörter und jetzt sage ich was ganz was Tolles. Die Rodler, unsere Tobis, ja, Rodeln ist das bayerische Wort. Alle anderen können bloß Schlitten fahren.
Stimmt.
Ja. Weil Rodeln kommt von lateinisch Rotulare, ein alpenromanisches Wort. Rotulare heißt Rollen, Gleiten.
Mhm.
Ja, und da kommt Rodeln her.
Aus aktuellem Anlass.
Aus aktuellem Anlass und deswegen habe ich mir das ausgesucht jetzt.
Super, ja. Wunderbar. Wann suchst du dir sonst wieder was aus? Also wie sieht dein Ruhestand aus? Du hast schon gesagt, ein paar Sachen hast du losgetreten. Wann hat das Publikum auch wieder was davon?
Ich habe jetzt ein paar Vorträge am 21. März zum Beispiel in Ingolstadt. Da geht es ums Fasten im weitesten Sinn, woher das kommt auch und was alles damit zu tun hat. Ich habe ja das Glück, einmal in der Woche für die Öffentlichkeitsarbeit des Hauses Bayern arbeiten zu dürfen.
Das Haus ist, Bayern sind die Wittelsbacher.
Ja, genau. Ja. Und die schätzen meine Expertise offenbar und meine historische und journalistische Und da kann ich wirklich schöne Sachen machen, ja, auf Instagram und so weiter. Ja, also mir wird bestimmt nicht langweilig.
Ganz bestimmt nicht. Dann halten wir nicht. Also habe ich noch nicht gefragt, ne? Weil die nächsten Musikauftritte?
Ja, das sind im Rahmenprogramm der Bayerischen Landesausstellung, die heuer Musik in Bayern in Zwiesel ist. Mhm. Und das beginnt dann im Mai.
Gerald Huber, dann sag ich Danke und sag Servus und frag dich noch, weil auch das hast du mal geschrieben, warum können die Bayern nicht Tschüss, Gott sei Dank, warum können die Bayern nicht Tschüss sagen?
Das war die erste Folge meiner bayerischen Wortkunde im Heimatspiegel hier auf Bayern 2.
Und?
Ja, weil Tschüss kommt von Adios, Spanisch, und über die spanischen Habsburger, die ja auch die spanischen Niederlande besessen haben, kam das nach Holland, Adios hieß es da, und dann kam es nach irgendwie ins Rheinland, Tschüss, und dann ist es zu uns runtergewandert. Und da hat es aber schon lange andere Wörter gegeben dafür, und deswegen ist es bei uns ein Fremdwort geblieben.
Deswegen Servus.
Habe die Ehre.
Danke.